Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Wir lieben den Wochenspruch für die zweite Woche nach Epiphanias und wir sind immer noch in der Weihnachtszeit, genau. Deswegen kann man auch noch O du fröhliche, gnadenbringende Weihnachtszeit singen. Der Wochenspruch für diese zweite Woche nach Epiphanias lautet: Von seiner Fülle, von der Fülle Jesu, von Christi Fülle, haben wir alle empfangen. Gnade um Gnade. Lauter Gnade. Darin besteht die Fülle Christi. Gnade, Heil, ewiges Leben, das ist es, was Christus uns darreicht. Ohne seine Lebensfülle wären wir nichts. Seine Fülle erfüllt unsere oft leeren Herzen. Und allein seine Fülle gibt unserem Leben Sinn und Ziel. Von nichts anderem leben wir tagtäglich und darauf sind wir auch jeden Tag neu angewiesen, von seiner Gnadenfülle immer wieder zu empfangen. Nicht nur einmal irgendwie am Anfang unseres Lebens, sondern reicht das irgendwie so, ja, wie wenn man so sagt, naja, ich liebe dich, habe ich ja am Anfang mal gesagt, das muss ja wohl dann reichen. Nein, es geht darum, immer wieder zu empfangen, Gnade um Gnade. Davon leben wir jeden Tag, jede Sekunde, die wir uns auch heute hier um Jesu Wort versammeln. Herr, wohin sollen wir gehen? Du, das heißt, du allein hast Worte des ewigen Lebens. Worte, die Leben schaffen. Worte, die uns Leben schenken. Und wir haben geglaubt und erkannt, du, Christus, bist der Heilige Gottes. So antwortet die glaubende Gemeinde. Und an eben diese Erkenntnis und an eben dieses Bekenntnis erinnert uns der Evangelist Johannes mit dem 16. Vers seines Evangeliums. Von seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Und da kommen ja noch mal ein paar Kapitel in diesem schönen Johannesevangelium. Und diese restlichen 20 Kapitel seines Evangeliums, damit will der Evangelist uns bei Christus halten. Er schreibt das Evangelium an Menschen, die bereits von Jesu Fülle empfangen haben, die an ihn glauben. Und der Sinn und das Ziel ist, bleibt bei Christus, indem er uns daran erinnert, wer Jesus ist und was er uns gibt. Und mit diesen ganzen Zeichen und Worten Jesu führt der Evangelist uns vor Augen, was wir in Jesus alles schon haben, die wir ja durch das Wirken des Heiligen Geistes in alle Wahrheit geführt wurden und geführt werden. Und dass Jesus die Lebensfülle in Person ist, das wissen wir, weil der Heilige Geist uns zu dieser Erkenntnis geführt hat. Und wir wissen und wir glauben es nur deswegen. Das Johannesevangelium als vom Geist Gottes inspiriertes Wort will uns den wahren Jesus immer neu vor Augen führen. Den Jesus, der jetzt beim Vater lebt. Den Jesus, den die Welt nicht sehen kann. So schreibt es der Evangelist am Ende seines Werkes. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt. Das heißt, damit ihr im Glauben bleibt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr in diesem Glauben, als Glaubende, als solche, die an Jesus glauben, das Leben habt in seinem Namen. Das ist der Sinn des Johannesevangeliums. Uns beim Glauben an Jesus Christus zu halten, gegen alle anderen Heilsversprechen und Erlösergestalten dieser Welt, das ist das erklärte Ziel des Johannesevangeliums. Und ich glaube, das macht das Johannesevangelium für uns heute vielleicht aktueller denn je. Auch vielleicht in einem Jahr von politischen Umbrüchen. Letztlich stellt uns der Evangelist Johannes vor die Frage, wo wir wirklich unser Heil, unser Leben, unser Lebensglück suchen und wo wir es eigentlich finden. Bei Jesus allein oder auch noch irgendwo anders? Und zum Wochenspruch von der Gnadenfülle Jesu passt das Evangelium für diesen Sonntag. Und es steht bei Johannes dann im zweiten Kapitel. Und Johannes berichtet uns dort vom ersten Zeichen, das Jesus getan hat. Ich lese uns Johannes Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Lass mich in Ruhe, Frau. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagen mag, das tut. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt, nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder etwa 100 Liter fasste. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Ein etwas merkwürdiges Wunder, schon deswegen, weil das Wunder selber gar nicht so richtig beschrieben wird. Wasser in die Krüge füllen, daraus schöpfen, dem Speisemeister bringen und irgendwie unterwegs oder wann auch immer ist dieses Wasser Wein geworden. Das Wunder, ja, geht sozusagen by the way. Und darum geht es, glaube ich, auch gar nicht. Wir haben einen Satz am Ende dieser Erzählung, die uns den Sinn und die wahre Bedeutung dieses Weinwunders von Kana aufschlüsselt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Darum geht es beim Wunder dieser unfassbaren Weinfülle, dass Jesus seine Herrlichkeit offenbart, dass er zeigt, wer er ist. Der vom Vater gekommene Sohn, das ewige und fleischgewordene Wort Gottes, die Fülle des Lebens in Person, unser Schöpfer, unser Erlöser, unser Vollender. Und es geht darum, dass Jesu Jünger an ihn glauben. Das heißt, diejenigen, wenn wir schon das Johannesevangelium bis hierher mitgelesen haben, diejenigen, die nicht aus Geblüt, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind, die Gotteskinder, die glauben an Jesus. Die Weinfülle, die enthüllt den Jüngern, und zwar ihnen exklusiv, wer Jesus wirklich ist. Dieses Wunder, dieses Zeichen, diese Weinfülle enthüllt den Jüngern die ewige Gottheit Jesu. Und da kann man ja mal fragen, ja, warum denn um Himmels Willen Wein? Je nachdem, wie man zu Wein steht, mag man die Frage so oder anders fassen. Es wäre jedenfalls nicht das erste Mal in der langen Auslegungsgeschichte dieses ersten Jesuszeichens, dass Leute so fragen und sich dann manchmal in der Auslegung auch total in irgendwas verstricken. Rund 600 Liter besten Weins. Jesus knausert und kleckert nicht und das steht am Anfang seiner Wirksamkeit. Warum aber ausgerechnet Wein? Ein Rauschgetränk. Also erstens kümmern Jesus unsere weltlichen Befindlichkeiten und Bedenken einfach mal nicht. Und das zeigt sich dann schon auch an diesem Wort, mit dem Jesus sich von seiner irdischen Mutter distanziert. Sie hat, wie wir alle auch, ihre Vorstellungen vom guten Leben und auch vom richtigen Zeitpunkt. Aber sind bei weitem nicht Jesu Vorstellungen. Und das ist in unserem Leben, glaube ich, auch sehr oft der Fall. Jesus, dessen wahrer Vater Gott ist, denkt anders. Er denkt größer, er denkt umfassender, er denkt vom ewigen Leben her. Jesus sagt in Johannes 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Nicht nur so ein bisschen. Alles, was Jesus tut, das dient diesem Ziel. Und es ist nur von diesem Ziel her zu verstehen. Mit weniger als Lebensfülle gibt Jesus sich nicht zufrieden. Ewiges Leben, das ist so viel mehr als alles, was wir uns unter Leben vorstellen. Wir kennen das Leben, unser Leben ja immer nur als etwas Bedrohtes, als etwas Begrenztes, als etwas Endliches, als etwas auch Unzulängliches und als etwas Zweideutiges. Und deswegen hat alles Irdische in unserem Leben ja immer zwei Seiten. Und selbst das Gute kann des Guten schnell einmal zu viel werden. Und dann schadet es. Dieses Sprichwort des Guten zu viel ist ja kein Blödsinn. Und deswegen müssen wir in unserem Leben immer wieder versuchen, diese Balance zu halten zwischen in Maßen und in Massen. Diese Balance, und das ist manchmal gar nicht so leicht, zwischen beispielsweise Gewissenhaftigkeit und Perfektionismus ist ein ganz schmaler Grat. Da die Balance zu halten, etwas gut vorzubereiten und doch nicht sich so lange zu verzetteln, dass es nichts wird. Oder zwischen Genuss und Völlerei, zwischen Spaß und Klamauk, zwischen Planungssicherheit und Sturheit, zwischen Spontanität und Unzuverlässigkeit. Und wir könnten jetzt diese Liste beliebig fortsetzen. Immer wieder ein Balanceakt. Zu viel des Guten ist genauso schädlich wie zu wenig des Guten. Und dann wird es eben des Guten zu viel und dann stimmt es nicht mehr. Und das ist das Herausfordernde an unserer Lebensbalance. Und ich glaube, da fallen wir alle immer wieder entweder auf der einen oder auf der anderen Seite, manchmal auch gleichzeitig auf beiden Seiten, sozusagen vom Pferd runter, wenn das physikalisch geht. Beim ewigen Leben ist das völlig anders. Ewiges Leben gibt es nicht in Maßen. Sonst wäre es kein Leben im Vollsinn. Ewiges Leben bedeutet Leben in grenzenloser Weite und in maßloser Fülle. Ich glaube, es steht auch im Johannesevangelium, er gibt den Geist ohne Maß, maßlos. Und darum auch hier der Wein nicht in Maßen, sondern in Massen. Denn Wein steht schon im Alten Testament für die künftige Heilszeit. Wein steht für Lebensfreude, für Wohlergehen, für Segen. Und der Segen Gottes, der kennt keine Grenzen. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und Korn und Wein in Fülle. So segnet Isaak seinen Sohn Jakob. Siehe, ich will euch Getreide, Wein und Öl die Fülle schicken, dass ihr genug daran haben sollt und will euch nicht mehr unter den Völkern zuschanden werden lassen. So tröstet Gott sein Volk mehr als einmal. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man zugleich ackern und ernten, zugleich keltern und säen wird. Also da muss man nicht mehr ewig warten, bis da was draus wird. Ich weiß nicht, für euren Betrieb wäre das wahrscheinlich ein bisschen eine Überforderung, wenn ihr gleich beides gleichzeitig machen müsstet, aber das wäre doch toll. Säen und schon ist die Ernte da. Und die Berge werden von Most triefen und alle Hügel werden fruchtbar sein. Amos 9, Vers 13. Und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berg allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist, also den man nicht irgendwie strecken muss. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volks in allen Landen. Denn der Herr hat's gesagt. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Denn die Hand des Herrn ruht auf diesem Berge. Wenn manche da an die Offenbarung denken, das ist nicht ganz verkehrt, da wird es wieder aufgegriffen, steht aber auch schon bei Jesaja in Kapitel 25. Jesus, der Weinkönig von Kana, er ist die Erfüllung aller dieser Gottesverheißungen in Person. Das will dieses Zeichen uns zeigen. In Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Christus bringt nicht nur Leben, er ist das Leben, und zwar das Leben in seiner gottgewollten und menschenfreundlichen Fülle. Das zeigt dann besonders in besonderer Tiefe auch der Kelch beim Abendmahl. Und diesen Kelch, den setzt Jesus ja ein mit dem Ausblick auf die Ewigkeit. Dann in meines Vaters Reichs werde ich von diesem Wein neu trinken mit euch. Leben in seiner gottgewollten und menschenfreundlichen Fülle, das ist der Sinn der wunderbaren Weinvermehrung auf einer Hochzeit, von der wir sonst eigentlich gar nichts erfahren. Nicht mal den Namen des Brautpaares oder die Anzahl der Gäste. Das versuchen ja da manche Leute zu sagen, ja, 600 Liter Wein, da waren bestimmt 5000 Leute und dann hat jeder nur so ein bisschen was gekriegt, also alles in Ordnung. Nein, das alles ist völlig belanglos, darum geht's nicht. Es geht nicht um das Wunder an sich, sondern es geht darum, wofür dieses Wunder als Zeichen steht, welchen Sinn es hat. Und wenn wir in erster Linie nach diesem Sinn fragen, dann nehmen wir eben ernst, was der Schlüsselvers uns über diese Begebenheit lehrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Die Weinfülle, die dient dort nicht als Spektakel für eine angesäuselte Hochzeitsgesellschaft. Die Weinfülle ist ein Zeichen. Sie verweist auf den, dem sie sich verdankt. Der, der Wasser zu Wein verwandelt, ist derselbe, der das Brot des Lebens ist und der uns das Brot des Lebens darreicht. Der, der Wasser zu Wein verwandelt, ist derselbe, der am Kreuz sein Blut vergießt, das er uns im Abendmahl darreicht, jedem und jeder Einzelnen persönlich. Der, der Wasser zu Wein verwandelt, ist derselbe, der unser Weinstock ist, an dem wir als Reben hängen und ohne den wir nichts sind und nichts tun können. Wein, Wasser und Brot sind die Zeichen dessen, der unser Leben ist, das er am Kreuz auf Golgatha für uns alle dahingegeben hat. Und weil es genau darum geht, darum versteht sich auch dieses schroffe Wort Jesu, lass mich in Ruhe, Frau, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Dieses Wort, das geht nicht in erster Linie gegen Maria persönlich, die übrigens im gesamten Johannesevangelium nicht ein einziges Mal namentlich erwähnt wird. Die Mutter Jesu, sie steht für uns, für die Christusgläubigen, die dann am Ende mit dem Lieblingsjünger zusammen unter dem Kreuz stehen, als Jesu Stunde dann tatsächlich gekommen ist. Die Stunde nämlich seines Sterbens, die Stunde der Vollendung. Es ist vollbracht. Das ist die Stunde, von der Jesus auch hier redet und die noch nicht gekommen ist. Und damit gewinnt dieser Satz Jesu eine ernste Bedeutung für uns heute. Und auf diese tiefen Dimension bin ich gestoßen in einer Predigt von Walter Lüthi und mit seinen Worten möchte ich heute auch enden. Lass mich in Ruhe, Frau. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. So pflegt Jesus zu reden, wenn er den Versucher von sich weist. Genau diese Antwort gibt Christus seiner Gemeinde. Da, wo diese Zeichen fordernd an ihn herantritt, da, wo sie ihm gar vorschreiben will, was er zu tun oder zu lassen hätte. So lieb ihm seine Gemeinde ist, Hier bekommt auch sie das Wort zu hören: Lass mich in Ruhe, Frau, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Noch nicht. Es gibt ein noch nicht über jedem, auch über dem erfülltesten Glaubensleben. Wer dieses noch nicht vergisst oder sich darüber hinwegsetzt, verfällt dem Drängen, meint nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist, verleugnet bei allem Glaubenseifer den Glaubensgehorsam und die Glaubensdemut, stürzt in die Schwärmerei, leistet dem Teufel Vorschub und bekommt darum, das Wort des Heilandes zu hören: Meine Zeit ist noch nicht da, noch nicht. Der Stand des Christenmenschen ist zwischendrin. Auf der einen Seite die 6 Wasserkrüge und alle die Zeichen Christi, die aufs Letzte hindeuten. Auf der anderen Seite das noch nicht, das uns ins Harren versetzt. Auf der einen Seite das Glauben mit Schauen, auf der anderen Seite das Glauben ohne zu schauen. Und da zwischendrin stehen wir als Harrende zusammen mit aller Kreatur. Jene Zeichen, ohne die uns Gott nie lässt, sind uns eine Aufmunterung. Ohne solche Zeichen würden wir das Harren gar nicht aushalten können. Mit diesen Zeichen will Gott seine Kinder sozusagen anreizen, nun nicht bei diesen Zeichen stehen zu bleiben, sondern nun erst recht auf das Letzte zu warten, aufs Ganze, da nicht nur einiges an einigen Menschen anders wird, sondern da ein neuer Himmel und eine neue Erde sein wird, in denen Gerechtigkeit wohnt. Da nicht nur das Wasser einiger Krüge verwandelt wird, sondern alles Wasser. Da Gott abwischen wird alle Tränen von ihren Augen, auch dieses Wasser soll verwandelt werden. Und da es heißen wird, das Meer ist nicht mehr. So steht der Christenmensch zwischendrin, in Hoffnung und in Demut, getröstet und gedämpft, erhoben und niedergehalten zugleich. Das heißt Glauben. Das meint Johannes, wenn er im Anschluss an seinen Bericht über das Kana-Ereignis bemerkt: Und seine Jünger glaubten an ihn. Weil dem aber so ist, weil zwar die Veränderung begonnen hat, aber die Vollendung noch aussteht, weil zwar dies und das an uns und um uns her sich ändern kann und auch ändern muss, aber weil die Erde auch im neuen Jahr die alte ist, darum hat Christus allen anderen Zeichen gegenüber noch ein ganz besonderes Zeichen aufgerichtet. Nicht ein Zeichen seiner Herrlichkeit, sondern ein Zeichen seiner Niedrigkeit und seiner Schmach. Das ist sein Sünderkreuz. Dort die 6 Wasserkrüge. Hier der Abendmahlskelch, zu dem der arme Sünder gerufen ist mit den Worten: Trinkt alle daraus. Und aus diesem Kelch werden wir trinken müssen, bis dass wir ihn einst neu trinken dürfen in seines Vaters Reich. Und der Friede Gottes, der unseren Verstand übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.